Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Dieser Podcast wird unterstützt von Dr. Oetker. Die Autorin und Moderatorin Sophie Passmann ist heute zu Gast. Eine kluge und extrem schlagfertige Frau, die kulinarisch gesehen in einer der spannendsten und abwechslungsreichsten Gegenden Deutschlands aufwuchs, in Ettenheim-Münchweier. Das ist circa 30 Kilometer von Freiburg entfernt, Schwarzwald, und nahe genug an der Grenze, um mal kurz in einen französischen Supermarché zu hechten. Et apropos, der echt Le Brochet. Sich selbst bezeichnet sie als Hochstaplerin in der Küche. Dabei macht sie, ach, damit würde ich jetzt vielleicht schon zu viel vorwegnehmen. Steigen wir am besten gleich ein. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, mit dir heute über Essen und über das Essen deines Lebens zu sprechen.
Ich freue mich auch total. Hallo.
Was ist eine Blutpraline?
Oh, ich habe mich auf alles vorbereitet, nur nicht auf die Blutpraline. Ich war mal vor 2 Jahren in einem Zwei-Sterne-Restaurant im Horvat hier in Berlin in Kreuzberg für eine Reportage. Ich war da nicht privat, das konnte ich mir damals nicht leisten, jetzt glaube ich mit großen Entbehrungen nur. Und deren Signature Dish ist ein Dessert, wo sie angedickt echtes Blut.
Was?
Mit Schokolade und Gelatine und es sieht wirklich aus wie eine Praline und man beißt da rein und ich denke ja bei sowas in einem Sterne-Restaurant Blutpraline, naja, das wird ja nicht nach Blut schmecken. Das ist ja so, das ist so ein Gag, dass sie Blut benutzt haben. Es schmeckt nach Blut. Mir war 2 Stunden schlecht. Fantastisches Restaurant. Ich glaube, es gibt auch Leute, die zu Recht diese Praline kulinarisch wahnsinnig interessant finden. Ich dachte halt, es schmeckt nach Schokolade und es hat nach Blut geschmeckt und ich bin danach, saß ich im Taxi und ich war richtig malat. Mir ging es gar nicht gut.
Ich glaube, was ist ganz wichtig ist...
Das Schlimmste über so ein Restaurant zu sagen, ist ein köstliches Essen.
Es ist das Schlimmste, einen Podcast zu beginnen mit etwas, wo alle wahrscheinlich, wo die Hälfte irgendwie, wo die Haare zu Berge stehen, wo sich Menschen angewidert abwenden. Das wird natürlich wahnsinnig hedonistisch und lukullisch und schön jetzt noch. Wir müssen in jedem Fall die Informationen nachliefern. Was für Blut?
Ich glaube, Tierblut.
Aber du weißt es nicht.
Ich glaube Schweineblut oder so, Rinderblut, irgendwie sowas. War kein abgefahrenes Tier, es war schon ein normales Tier.
Was wäre denn ein abgefahrenes Tier gewesen?
Krokodil. Antilope. Genau, Antilopenblut.
Antilopenblut, ja, wer weiß. Nee, vielleicht schmeckt Antilopenblut, man hat ja vieles noch gar nicht ausprobiert. Stell dir mal vor, du könntest mit Antilopenblut, nee, das geht in eine völlig falsche Richtung hier gerade.
Ich freue mich, wir sind da 2 Minuten dran. Ich bin gespannt, was in den nächsten noch so kommt.
Ich versuch's jetzt mal konventionell. Du bist 1994 in Kempten zur Welt gekommen und bist in Ettenheim Münchweiler aufgewachsen. Habe ich das richtig gesagt?
Münchweier. Sonst war alles richtig.
Bist in Ettenheim Münchweier aufgewachsen. Gibt es da, das ist am Schwarzwald, glaube ich, ne? In der Nähe. Ja. Welche Spezialität gibt es da, wo du herkommst?
Oh, es ist fantastisch. Es ist, ich bin, glaube ich, in der kulinarisch tollsten, interessantesten Ecke groß geworden. Zum einen, weil wir ganz nah an der französischen Grenze gelebt haben. Also ich war nicht tief, tief im Schwarzwald, sondern am Rande des Schwarzwalds. Und das waren so 7 Kilometer bis zum Rhein, bis zur französischen Grenze. Und dieser Bereich von Baden hat schon ganz viel elsässische Kulinarik. Und Flammkuchen ist zum Beispiel das eine. Es gibt diese ganze Straußenkultur. Weißt du, was Straußen sind? Das sind so nur saisonal geöffnete Weinstuben. Die haben eigentlich, nur so einige Wochen im Monat auf. Und da kriegst du halt dann neuen Süßen zum Beispiel und Zwiebelkuchen und eben besagten Flammkuchen. Diese ganze Maultaschensache, auf die stehe ich nicht so, weil das ist ja schon Schwaben. Und dann halt Frankreich, so Wahnsinn, was man in Frankreich im normalen Supermarkt zu essen bekommt, was man in Deutschland nicht bekommt. Fischtheken, meterlange Fischtheken, sag ich nur. 17 verschiedene Baguette-Sorten mit unterschiedlich feinem Mehl, Käse bis zum jüngsten Tag. Komplizierteste Innereien in einem völlig normalen Wochentag in der Metzgerei im Supermarkt, wo du denkst, wer kauft denn jetzt, also wer braucht denn gerade Wachtelnieren? So im normalen Haushalt. Wahnsinn. Und das sind auch so, glaube ich, die Essensmomente, die ganz toll waren in meiner Kindheit. Rüberfahren in den französischen Supermarkt und da einfach völlig erstaunt sein, was es so gibt.
Du hast von meterlangen Fischetheken gesprochen. Bist du selbst in der Lage, einen Fisch gut auszunehmen? Also
nein. Nein. Was Fisch angeht, ich überschätze meine Fähigkeiten gerne, vor allem bei Backen und auch insgesamt bei Kochen. Aber es gibt Fisch, weiß ich irgendwie, das ist nicht mein Ding. Ich kann Fisch nicht so richtig, ich kann in den Ofen schmeißen und warten und hoffen. Mhm. Aber einen Fisch ausnehmen würde ich mich nie mehr rantrauen.
Okay, du klingst so versiert, als hättest du das alles mindestens schon einmal probiert.
Ja, das ist aber auch, das ist in der Küche, das ist mein Geheimtrick. Bei allem so zu tun, als hätte ich es schon mal gemacht. Ich habe mal irgendwann vor 2 Jahren, habe ich angefangen, Quiche zu backen, weil ich dachte, ich bin jetzt einer von diesen Menschen, der anfängt, Quiche zu backen. Es gibt ja so Phasen, wo man denkt, ich werde jetzt ein neuer Mensch und man beginnt dieses neue Menschsein meistens mit der Zubereitung eines neuen Gerichts. Und dann habe ich, man muss ja diesen Quicheboden so blind backen, mit so erst ein bisschen anbacken. Ja. Und ich hatte da Besuch gerade und habe diese Quiche zubereitet zum ersten Mal in meinem Leben und habe immer so auf meinem Handy das Rezept gespickt. Und mir war aber ganz wichtig, dass dieser Besuch nicht denkt, ich würde zum ersten Mal Quiche backen. Ich war so, ja, in der Regel braucht es so 12 bis 15 Minuten. Ich hatte keine Ahnung, was ich mache. Und habe dann auch so kommentiert, ja, normalerweise wird die irgendwie oben ein bisschen goldener und so. Ich bin, in der Küche bin ich wirklich ein absoluter Hochstapler. Und manchmal wird's gut.
Hast du denn schon mal selbst geangelt?
Nee, mein Opa war Angler. Und wir haben, meine ganze Jugend, haben wir selbst geangelte Forellen. Nee, Moment. Mir fällt gerade auf, dass der gar nicht mehr geangelt hat, als ich ein Kind war. Wir haben auf jeden Fall an so einem geilen Forellenhof gelebt. 3 Kilometer weiter ins nächste Dorf gab es einen Forellenhof, wo, glaube ich, schon der Jüngste, der mir ungefähr bis zur Hüfte ging, mit einer Todesverachtung diese lebenden Forellen aus diesen Bottichen genommen hat und die totgeschlagen hat. Wo ich dachte, Junge, geh in die Schule, hör auf, sowas zu machen. Hat den so gar nicht berührt und haben die auch vor unseren Augen ausgenommen und die wurden dann geräuchert in unserem Räucherofen zu Hause. Das war phänomenales Essen.
Ihr hattet einen eigenen Räucherofen.
Wir hatten so einen Räucherofen, ja. Und den hatten wir, weil mein Opa, und jetzt schließt sich dieser mühsame Kreis, weil der früher geangelt hat und immer am Wochenende kam mit neuem Fisch und dann wurde der geräuchert.
Mhm. Ich konnte das komischerweise früher. Also ich habe in Dänemark, wenn wir da Urlaub gemacht haben, sind wir auch angeln gegangen. Ich glaube, die Erwachsenen wollten einfach, dass wir Kinder, wir waren jetzt nicht so viele, aber dass wir irgendwie mal Ruhe geben oder beschäftigt sind, wenn es nicht um Ponyreiten ging oder so. Und da gab es, an manchen Fjorden konnte man richtig, da waren, wow, Wagenrad, große Schollen manchmal, die wir da rausgezogen haben. Keine Ahnung, ob sie die für uns extra da reingesetzt hatten vorher. Wir hatten wahnsinniges Anglerglück. Und solange ich klein war, konnte ich komischerweise, da erinnere ich mich jetzt dran, mit so einem Fahrtenmesser, den zappelnden, ja, fürchterlich. Heute könnte ich das nicht mehr. Wahrscheinlich ist das, musste ich ganz viel Gutes tun und muss es noch, um dieses Karma wieder auszugleichen. Diesen zappelnden Fischen auf den Kopf zu hauen mit dem Rücken dieses schweren Fahrtenmessers, den Hals abzuschneiden und die Innereien rauszunehmen. Auch völlig unemotional.
Ich finde das eher beeindruckend. Also ich finde, wenn man Tier isst, ist ja wohl das einzig Anständige, ist auch, also, oder das Anständigste ist ja eigentlich, es auch töten zu können, ist das über sich zu bringen. Ich finde es eigentlich ganz cool. Eine gute Freundin von mir hat angefangen zu angeln letztes Jahr und die macht jetzt einen Anglerschein. Die wurde mitgenommen von Arbeitskollegen. Und als sie erzählt hat, dass sie anfängt zu angeln, haben wir so festgestellt, also die wurde dann immer wieder auch so von so Freunden, von immer so Männerfreunde, so Arbeitskollegen und der hatte noch einen Freund und wir gehen raus und gehen irgendwie Hechte angeln und so. Und wir haben irgendwann festgestellt, das ist wahrscheinlich der Traum von so Outdoor-Männern, mal so eine Frau dabei zu haben, die auch angelt und so einen Hecht da rausholt und den dann irgendwie auch ausnimmt über dem Waschbecken. Also dieses Martialische kann, glaube ich, auch ganz beeindruckend sein.
So eine DMX oder wie heißt dieser Männersender? So eine
D-Max-Fantasie,
ja. Dann wahrscheinlich.
So
eine, genau.
Ja, voll, das ist so, glaube ich, so eine feuchte D-Max Fantasie.
Mit so schwarzen Stiefeln, die bis an den Rand der Oberschenkel gehen und sonst eigentlich nicht mehr so viel an. Und dann muss sie aber auch die Klappe halten, weil Frauen ja so viel reden, wenn wir im Klischee sind. Und ist das nicht diese Männerfantasie, dass man einfach wortlos 2 Tage nebeneinander stehen kann und keiner sagt was?
Ich glaube, also ich bin bei den meisten, wie du hoffentlich weißt, bei den meisten abwertenden Männerklischees sofort dabei. Ich glaube aber, um jetzt mal kurz diesen wahrscheinlich nicht existenten Outdoor-Klischee-Männern zur Hilfe zu eilen, ich glaube, dass solche Typen, und ich habe in meinem Leben auch schon solche Typen gehabt, dass die viel cooler und geduldiger und oder nicht geduldiger, sondern gelassener sind, was viele Frauenklischees angeht. Ich glaube, die stört dann nicht so sehr, dass die viel reden. Die müssen auch nicht irgendwie sexy Dessous unter so einer Anglerjacke anhaben, sondern die freuen sich einfach. Ich glaube, die sind einfach aufrichtig aufgeregt und freuen sich, dass mal eine Frau mit ihnen spielen will. glaube, das reicht Ihnen schon.
Okay. Also dann finde ich aber diesen Ausflug, den wir jetzt in deine Kindheit gemacht haben, der kann noch nicht beendet sein. Den würde ich gerne fortsetzen. Ich weiß, du hast eine Schwester, ist die älter oder jünger als
älter.
Du? Und euer Zuhause früher, also ohne indiskret sein zu wollen, nimm uns doch mal mit in die Räume, die wir sehen dürfen, sprich Küche und auch Essbereich. Habt ihr in der Küche früher gegessen?
Wir hatten so eine L-förmige Küche und dann war ein anderer Raum dran, die Stube. Bei uns hieß das Esszimmer die Stube.
Ja, Stube.
Und wir hatten einen großen Lehmofen in dieser Stube, der so groß war, dass er zweietagig war. Man konnte da wirklich drauf liegen. Die obere Etage war für die Katzen. Das war die Katzenetage.
Oh.
Und die untere war für das Geschwisterchen, das gerade am müdesten / kaltesten / wer hatte den blödesten Tag im Winter. Und dann war da der Esstisch vor diesem Ofen. Ein sehr, sehr langer Eichentisch. Da passten, glaube ich, wenn man sich bemüht beim Bestuhlen, passten da so 12 Leute dran.
Ja, ja.
Und dann haben wir da gegessen. Ich erinnere mich auf jeden Fall an viele, meine Mutter steht in der Küche und ruft irgendwie rüber, könnt ihr mal den Tisch decken? Und dann war immer so, ah, ist das alles schlimm. Wir haben 4 Stunden lang Freizeit gehabt und jetzt müssen wir 2 Minuten den Tisch decken. Wie furchtbar ist unser Leben eigentlich? Heul, heul, heul. Und dann haben wir unsere komischen pubertären Körper in die Küche geschleppt und haben unter Absingen schmutzigster Lieder da 4 Teller hingestellt. Oh, ja, dann mache ich das halt wieder.
So. Und auch nach dem Essen, also musstet ihr oder solltet ihr bitte auch abräumen? Habt ihr den Tisch abgeräumt und gab es eine Geschirrspülmaschine oder habt ihr mit der Hand abgewaschen?
Nein, wir hatten eine Geschirrspülmaschine und ich habe bei meinen Eltern das 2-Kühlschrank-System gelernt. Es gab einen Getränkekühlschrank und einen Lebensmittelkühlschrank.
Oh lala.
Und zwar, weil bei uns immer so viel Sekt kalt gestellt war und so viel Wein, dass da kein Platz mehr war mehr für ausreichend Lebensmittel. Und deswegen haben wir einen Getränkekühlschrank gehabt. Also wir waren da, was das angeht, immer bestens ausgestattet. Wir hatten auch einen Pizzastein.
Oh, okay. Das ist aber sehr fortschrittlich dann gewesen.
Meine Mama ist eine fantastische Köchin und auch jemand, der an solchen Dingen spart, also geselligen Sachen, weil Pizza machen ist ja, ist gerade wieder völlig vergessen, dass wir so Pizza, am Wochenende haben wir Pizza gemacht, einen Hefeteig angesetzt und dann so richtig geile Pizza gemacht.
Ihr habt den Teig auch selbst angesetzt.
Klar. Also ein Fertigteig kommt Familie Passmann nicht ins Haus.
Könntest du das selbst heute?
Das kann ich wirklich. Ein Hefeteig kann ich mit 3 Promille um 4 Uhr nachts. Wirklich. Und der geht auf wie eine 1, sag ich dir, Bettina. Er wird aber in einer halben Stunde werden da Bläschen geschlagen.
Okay, lass uns mal darüber sprechen kurz, was für ein Pizzatyp
du bist. Ich habe gemerkt, dass ich diese Anekdote, dass ich immer so tue, als könnte ich Sachen in der Küche zu früh losgelassen habe, weil jetzt wirkt alles, was ich sage, unglaubwürdig. Nee, es gibt ein paar Sachen, die ich so früh gelernt habe in meiner Familie, von meiner Mutter, dass ich die wirklich sehr gut kann. Pizzateig ist eins davon. Das kann ich wirklich blind.
Was gehört für dich auf die perfekte Pizza? Erstens, ist der Boden eher dicker oder eher dünner? Isst du drittens den Rand mit, ja oder nein? Darf der voller Luftblasen sein und crunchy? Oder wie ist dein Pizzarand?
Das ist das Thema, wie dick darf der Boden sein? Ich bin froh, dass du nie in mein Elternhaus gekommen bist an einem Pizzaabend, weil das war das Streitthema zwischen meinen Eltern. Mein Vater war Anhänger von einem dünnen, heiß gebackenen, knusprigen
crunchy.
Boden. Meine Mutter wollte das eher teigiger. Und mein Gott, waren die sich uneinig. Also diese große Harmonie, aber das war immer ganz schwierig für meine Eltern. Ich finde auf eine sehr, sehr gute Pizza, ich verstehe nicht diese Leute, die sagen, Pizza Margherita ist das Beste. Also ich finde, es braucht was Salziges und ich finde, Knoblauch muss drauf. Also mir reicht aber eine gute Tomatensauce, mir reicht ein geiler Käse, so eine salzige Sache, ein paar Sardinen oder Kapern. Dass es so eine salzige, sehr salzige Sache auf der Pizza gibt und definitiv Knoblauchöl. Also ohne Knoblauchöl fange ich gar nicht mehr an, den Karton aufzumachen.
Und setzt du das selbst an oder kaufst du das?
Nee, das setze ich nicht selbst an.
Wie sie guckt, wie schade, dass ich Ihnen das nicht... Oh.
Das war abwertend gerade, ne?
Nee, das war so...
Nee.
Bitte.
Nee, das setze ich nicht selbst an, aber das Bitte kam eher daher, dass ich zu Hause keine Pizza backe mehr bei mir. Bei uns zu Hause hatten wir selbst angesetztes
Ja, aber so wie du über Knoblauchöl gerade gesprochen hast, habe ich das Gefühl, das ist für dich sowas wie für jeden normalen Menschen das normale Olivenöl. Das hast du immer da, wo man weiß, wenn man nachts um 3 zu Sophie Passmann kommt, da ist Knoblauchöl im Buffet im Zweifel.
Bettina, ich sag dir eins, aus dieser Aussage von dir höre ich eine Sache eindeutig raus.
Neid?
Nein, du bestellst zu selten Pizza.
Ja, das stimmt.
Weil man bekommt, der einzige Ort, wo man, glaube ich, Knoblauchöl bekommt und nicht einfach Knoblauch, ist Pizzeria. eine Bestellpizzeria. Da sagst du mit Knoblauch und dann kriegst du statt Knoblauch einfach nochmal einen halben Liter Olivenöl da drauf mit sehr viel Knoblauch drin. Mhm. Da möchte ich Knoblauchöl haben.
Bist du eigentlich Vegetarierin?
Nein, ich esse mittlerweile wieder alles.
Ach, und es ärgert mich, dass ich, als ich dich kennenlernte sozusagen, bevor du mich kennenlerntest, habe ich ja dein Buch gelesen. Deswegen hat man das Gefühl gehabt, ah, ich lerne dich so ein bisschen kennen und du hast verschiedene Interviews mit unterschiedlichen Männern geführt für dieses erste Buch. Ich erinnere mich nicht mehr genau, das ist genau die Krux. Ich vergesse ganz schnell ganz viel. Ich weiß nur, dass ich häufiger mal gedacht habe, wow, die kann genießen, die geht essen, die schreibt jetzt das und das. Du hast von irgendjemandem, glaube ich, irgendwas aufgegessen oder ihr habt getauscht, du hast seine Aubergine aufgegessen und er deinen Krautsalat oder irgendwas in der Art.
Ich habe mit Rainer Langhans saß ich in einem veganen Restaurant in München und wir haben beide das sehr gute Tagesgericht gegessen und er wollte dann nach einem tatsächlich aus feministischen Gesichtspunkten eher unangenehmen Gespräch, wollte er von meinem Teller probieren und er wollte auch mir anbieten und ich habe ihn dann tatsächlich von meinem Teller essen lassen, aber ich habe nichts von seinem gegessen, weil ich dann irgendwie Angst hatte, dass ich dann automatisch in sein Harem aufgenommen werde.
Okay.
Aber ja, es geht viel um Riesling und viel um, mit Klaus von Wagner war ich picknicken in München.
Ja, genau, da genau, super. Und ich weiß, dass du ein Kapitel hat auch deinen Vater, boah, das hast du deinem Vater gewidmet?
Stimmt, beim Steakhouse.
Und da wart ihr, glaube ich, auch essen.
Steakhouse.
Und ich hatte den Eindruck, dass ihr zwei, also wenn ich jetzt sage, du hast deine Mutter ja eben schon ein bisschen beschrieben, aber ich hatte das Gefühl, ihr beide seid einander wohlgesonnene Sparringspartner, so hat sich das zumindest in diesem Kapitel für mich dargestellt. Und ihr sprecht auch gerne über Wein. Ich habe in meiner Fantasie, ist er jemand gewesen, der dir vielleicht irgendwas erklärt hat, beigebracht hat über Wein. Wein ist ja auch eine Wissenschaft. Also ist das so gewesen?
Jein. Meine Mutter ist eigentlich die früher in einem Weinladen gearbeitet hat. Und mein Vater hat dann auch viele Weinproben gemacht. Und ich glaube, meine Mutter war eher die Türöffnerin. Und meine Eltern trinken beide sehr gerne Wein. Und dann habe ich durch diese... Mir wurde nie Berührungsangst mit Wein beigebracht. Bei uns in der Familie war Wein nie etwas, wo man sagt, keine Ahnung oder weiß ich nicht, Wein ist automatisch irgendwie hochkandidelt. Das war bei uns, ist in Baden aber sowieso ein völlig normales Feierabendgetränk, so eine Weißweinschorle zum Beispiel oder auch am Wochenende einfach mal ein Glas Müller-Thurgau. Das hat überhaupt nichts mit Restaurant mit weißen Tischdecken zu tun oder oh, heute kein Bier, sondern Wein. Und als ich dann zum Studium nach Freiburg gezogen bin, habe ich da erst angefangen, mich so wirklich auch intensiver mit Wein auseinanderzusetzen und habe mir das meiste selbst beigebracht oder das meiste habe ich mir auf Weinproben hart erarbeitet, hart ersoffen, aber die Tür geöffnet haben meine Eltern.
Mhm. Bevor du zum Studium gezogen bist oder als du deine Sachen gepackt hast, hast du Wert darauf gelegt, ein paar Sachen, weiß ich nicht, aus diesem Geschirrschrank oder aus der Küche deiner Mutter mitzunehmen? Oder hast du heute so Geschirr von deiner Oma oder von deinen Eltern von früher?
Das hat sich bei mir total verändert, weil sich auch mein Einrichtungsgeschmack und mein Einrichtungspragmatismus total verändert hat, wie bei allen Leuten, die erst zum Studieren ausziehen und dann merken, ach guck mal, man kann Geschirr auch irgendwie schön haben. Da war ich am Anfang so völlig desinteressiert dran. Ich habe mir einfach alle Sachen bei IKEA gekauft und habe auch mir jetzt nicht die Mühe gemacht, wahnsinnig tolle Küchenutensilien zu kaufen. Und die erste so Geschirrerbsache hatte ich tatsächlich jetzt erst vor einem Jahr oder so bekommen. Da hat meine Oma zwei verschiedene so Kaffeeservice vererbt und meine Schwester das eine bekommen und ich das andere. Und es ist so von Villeroy Boch so ein eins von diesen Geschirren, was man kennt von Flohmärkten. Mhm. Das ist so ein rot-weißes mit so einem Landschaftsmuster und so einem geriffelten Rand. Also ich garantiere, die meisten Leute haben das schon mal gesehen. Und ich habe davon ein relativ vollständiges Kaffeeservice bekommen und war da auf einmal so scharf drauf, habe das auch so ausgestellt in einem Sideboard bei mir zu Hause, dass ich auf eBay Einzelstücke nachgekauft habe noch. Da haben wir ein Butterdöschen gekauft und einen Zuckerspender und eine Kaffeekanne und ein Rüschow. Wahnsinn, ja, ganz toll.
Und jetzt hast du es vollständig. Jetzt
kannst vollständig.
Jetzt kannst du wie viele Leute damit sozusagen bedecken? Nee, wie heißt denn das?
Genau.
Eindecken? Für wie viele Leute kannst du eindecken?
Wollt ihr heute Abend vorbeikommen? Ich bedecke euch mit Kaffeeservice. Ich glaube 6.
Ja, das ist ja okay.
Also in Corona-Zeiten steht man damit aber schon mit
ja,
einem
stimmt.
Bein
da bist
im Knast.
Im Knast, ja, das stimmt. Aber tun wir jetzt mal so, als wäre alles normal. Wäre auch 6 Personen eine Gruppe, die du dir zutraust, wo du so sagst, ja, solange die jetzt kein, was weiß ich, Coq au Vin auf den Punkt brauchen, 6 Leute bekoche ich easy, ohne mehr Stress zu machen.
Das krieg ich hin. Es wird ja nicht automatisch, das ist etwas sehr Deutsches, glaube ich, dass je, also ich wurde, sagen wir so, ich wurde schon oft zu Abendessen mit mehreren Leuten eingeladen und hatte den Eindruck, dass die Gastgeber und Gastgeberinnen der Illusion verfallen sind, je mehr Leute man einlädt, desto komplizierter muss das Essen sein. Weil ob ich ein Kartoffelpüree für 6 Leute mache oder für 2 Leute, ist fast egal. Es ist sogar fast ein bisschen angenehmer, mehr zu machen bei so einer Sache. Ob ich Fleisch schmore für 2 oder 6 oder 12 Leute, ist auch fast egal, weil das Fleisch braucht nicht, dass ich daneben stehe, während es schmort. Eine Bolognese, eine Chili con Carne, ein Bauerneintopf, ein Linseneintopf, ein Dal, ein Curry, Spare Ribs, das sind alles Dinge, die werden nicht komplizierter, je mehr man davon zubereitet. Wenn man sich aber auf einmal vorstellt, dass man nur wenn man Leute zum Essen einlädt, ein Orangenzesten-Risotto an Parmesan-Crackern, die man auf den Punkt aus dem Ofen rausholen muss, mit einem Soufflé danach, was nach 20 Minuten, nachdem der Hauptgang zu Ende ist, in den Ofen muss und dann nicht zusammenfallen darf und dazu auch noch ein Orangenschaum, ja, dann wird es natürlich kompliziert. Aber ich will ja kein 12-Positionen-Abendessen servieren. Ich will, dass die Leute satt werden, betrunken werden und nach Hause gehen. Am besten innerhalb von einer Stunde.
Denn was bist du für ein Gastgeber? Bist du entspannt als Gastgeberin?
Ich bilde mir ein, dass es sehr viele lokale kulturelle Unterschiede gibt unter Bundesländern in Deutschland. Und ich glaube, dass man diese Art von Gastgeberei, die man in Baden lernt, die man vor allem in der Nähe von Frankreich lernt, die ist automatisch lecker, gehaltvoll und sehr entspannt. Also es gibt natürlich die französische Haute Cuisine, aber wenn man in einem guten Restaurant essen geht in Frankreich, dann kriegt man tolles Essen, das aber jetzt nicht per se kompliziert ist. Und ich habe auch eine große Schwäche für dieses, hier ist ein gutes Baguette, hier sind 15 Käse, die geil sind, hier ist Butter und ich habe noch einen Salat gemacht. Und alle sind glücklich, komischerweise. Und niemand sagt, wann kommt denn das Orangenzesten-Risotto? Alle sind so, Gott sei Dank müssen wir uns den Scheiß nicht nochmal reinklöpfern. Also ich würde nie etwas machen, was kompliziert ist. Ich würde was machen, was meinetwegen lange braucht. Also Fleisch schmoren ist immer beeindruckend für Leute, überraschenderweise. Aber ich würde nichts machen mit mehreren Gängen und dann hier noch einen Zwischengang und eine Mousse und sowas. Es gibt dann eine Schokotarte, würde ich machen, Käsebrot und vielleicht ein Stück geiles Fleisch.
Was wirklich unterschätzt ist, ist auch ein einfaches Abendbrot.
Also
ich liebe das. Ja. Richtig gute Brote, muss man auch gar nicht viel haben. Und man braucht auch eigentlich gar nicht so viel unterschiedlichen Käse oder was auch immer oder Schinken, was man dann reicht. Und das Gute daran ist wirklich, dass die Leute sich selbst nehmen können und selbst wissen, wann sie satt sind oder dann eine Stunde später kann man nochmal. Das ist wirklich easy.
Das ist ganz toll und ich habe auch das Gefühl, das ist etwas, worauf sich alle freuen.
Ja.
Wenn ich Leute jetzt einladen würde und sage, es gibt heute Abend einfach Abendbrot, dann kauft man natürlich vielleicht wirklich im Feinkostladen den tolleren Schinken und nicht unbedingt den gut und günstig Servelatwurst-Kram, den wir sonst privat natürlich essen. Aber alle würden sich darüber freuen.
Werbung.
Auf der Suche nach Inspiration für diese kurze Kolumne hier nahm ich mir neulich sehr neugierig und nicht zielgerichtet ein paar Dr. Oetker Kochbücher zur Hand und entdeckte Unglaubliches. Nie wusste oder ahnte ich, dass es beispielsweise eine Mikado-Torte gibt oder Ameisenkuchen vom Blech oder Amrummer Wattwurm-Torte. Darüber staune ich übrigens immer noch. Und daher habe ich mich jetzt kurzerhand entschlossen, diesen Rezepten, besonders aber ihren Hauptdarstellerinnen und Hauptdarstellern, näher auf den Grund zu gehen. Den Anfang machen die Lambada-Schnitten, für deren Zubereitung unter anderem kalte Schlagsahne und Orangensaft gebraucht werden. Lambada. Ein brasilianischer Paartanz, von dem viele Menschen erstmalig erfuhren, nachdem sie den gleichnamigen Ohrwurm der Band Kaoma hörten. 10 Wochen stand dieses Lied stur und erbarmungslos ganz oben, allein schon in den deutschen Charts. 1989 war das. Hierzulande wurde die Single über 2 Millionen Mal verkauft. Lambada jedenfalls war der angesagte Tanz. Ein Strohfeuer zwar, zeitlich gesehen, aber eben auch sehr intensiv. Zahlreiche Tanzschulen mussten vor dem Ansturm Lambada tanzen wollen, da kapitulieren oder Nachtschichten einlegen, weil alle Horsts und Inges und Christians diesen Flitz hatten, der dann aber auch schnell wieder abebbte. Im Original stammte der Song übrigens gar nicht von Kaoma. Er wurde, sagen wir es mal vorsichtig, unrechtmäßig ausgeliehen. Und erst nach zähem Ringen bot man dem rechtmäßigen Urheber einen finanziellen Ausgleich an, den dieser aber leider nicht allzu lange auf den Kopf hauen konnte, weil er wenig später starb. Aber hey, Hier enden die Geschichten positiv. Auch daher der Verweis auf das Original und garantiert nicht gemopste Rezept für Lambada-Schnitten zu finden unter www.oetker.de. Dort einfach in die Suchmaske eingeben und nachbacken. Sie können dabei ja Musik hören. Oder noch ein paar schöne Folgen Toast Hawaii. Hat deine Mutter dir denn das Kochen beigebracht?
Meine Mutter hat mir, glaube ich, weniger das Kochen im Rezeptsinne beigebracht. Die hat mir eine große Souveränität, die hat mir Kochmethode beigebracht. Die hat mir beigebracht, wie man verschiedene Dinge timet. Die hat mir beigebracht, wie man seinen Arbeitsplatz ordentlich hält, wie man auch es hinbekommt, drei Sachen parallel in der Küche zuzubereiten, ohne durchzudrehen. Die hat immer viel größeren Wert darauf gelegt, mir beizubringen, wie man eine Soße andickt, als mir zu erklären, wie man einen besonders schönen Brioche macht. Also die hat mir wirklich so die harten Grundlagen erklärt und gezeigt. Und wie heiß darf Butter werden? Woran erkennt man, dass es Karamell zu dunkel geworden ist?
Das ist super sowas, aber das ist doch toll. Und waren das so Momente, die sich beiläufig ergeben haben? Oder war das richtig so, Sophie, komm, ich möchte dir jetzt mal was zeigen. Das musst du lernen, das musst du können. Oder hast du ihr Fragen gestellt? Oder gab es so Tage, an denen sie dir das bewusst, wo man sich so Zeit genommen hat dafür?
Nee, es gab jetzt keine Kochkurstage. Ich glaube, wenn ich lang genug in der Küche rumgelungert habe, während sie gekocht hat, hat sie schon ganz genau gemerkt, dass ich gerade zugucke, was sie macht. Und dann hat sie mir immer erklärt, was sie macht und worauf man achten muss. Und irgendwann wurde ich auch war eine Zeit lang eine sehr ambitionierte Bäckerin und Patisserie und so habe ich gerne gemacht. Und da hat sie mir viel bewusster die Grundlagen beigebracht und so gesagt, darauf musst du achten, darauf musst du achten. Beim Kochen lief das wirklich so nebenher.
Das Essen meiner Kindheit. Gibt es so dieses eine Gericht in der Kindheit, wo man sagen würde, dass...
Weil ich gerade erzählt habe, dass ich ja so mich in die Küche, ich stand in der Küche rum und je nachdem, was meine Mutter gerade gekocht hat, habe ich halt erklärt bekommen, wie man das macht. Und bei uns gab es an Weihnachten, gibt es immer noch an Heiligabend, Rinderzunge in Madeira-Soße. Wahnsinnsgericht, Rinderzunge, absolut unterschätzt, eines der köstlichsten Fleische, das man haben kann.
Es stört dich auch nicht, wo die vorher war.
Nee, ich weiß...
In so einem Kopf... Das ist eine, also Zunge, ja. Du bist selbst jemand, der redet und die Zunge ist die ganze Zeit dabei. Zunge ist für dich, das hat keine.
Ja, wann hast du das letzte Mal einen Rind in den Podcast eingeladen?
Das ist länger her. Das ist wirklich länger her. Ein Kalb war neulich hier.
Ah, ganz liebe Grüße. Nee, das hat mich nie so gestört. Ich komme wieder auf diese Frankreich-Sache, ich glaube wirklich auch wieder mit der kulinarischen Ecke, in der ich groß geworden bin, zu tun habe, weil da Innereien so, ich habe auch schon Lungenragout gegessen.
Ja, das hat was, man muss der Typ dafür sein. Ja. Also es ist eine völlig unqualifizierte Bemerkung gewesen, das ist mir schon klar.
Ich glaube auch, dass es ein bisschen eine Gewöhnungssache ist und wenn man früh vermittelt bekommen hat, dass es was völlig Normales ist, kommt man ja auch nicht auf die Idee zu denken, dass es was nicht Normales ist.
Naja, bei Zunge und Hirn, ich finde, weil man das auch selbst hat.
Ich glaube, ich habe das... Aber wir haben ja
auch... Ja, wir haben auch Nieren und Leber, ja. Aber das ist irgendwie, finde ich, also...
Ich glaube, ich habe Zunge gegessen, bevor ich gecheckt habe, was Zunge ist. Also ich habe das einfach probieren können, bevor ich wirklich drüber nachgedacht habe, was ist das denn gerade? Mhm. Weil man ja auch erst in einem gewissen Alter als Kind nachdenkt, was ist eigentlich Fleisch? Das ist ja genauso abstrakt. Und wenn jetzt nicht unbedingt die ganze Zunge da liegt, sondern man isst ein Stück davon, dann schmeckt man, dann mag man das oder nicht.
Man isst ein Stück Fleisch einfach.
Und dann irgendwann,
ne,
schneidet man, ach Moment, das ist eine Zunge. Mhm. Und dann ist es schon komisch, aber... Das führte auf alle Fälle dazu, dass ich sehr, sehr früh gelernt habe, wie man eine gepökelte und gekochte Zunge gut auseinandernimmt. Also,
und das wäre auch das Gericht deiner Kindheit, das Typische, würdest du sagen?
Nicht das Typische, das gab es nur einmal im Jahr. Aber das ist definitiv das, womit ich meine Kindheit sehr verbinde. Das und Krevetten.
Auf welche Art zubereitet?
Der Klassiker bei uns war, nach Frankreich in den Supermarkt rüberfahren, an der Fischtheke vorgekochte Krevetten. Das war ganz wichtig, weil das war quasi noch die asseligere Variante davon. Weil roh kaufen und dann kochen, könnte man ja noch irgendwie besonders würzen und irgendwie nochmal, könnte man die auch handwarm essen. Aber nein, schön schon vorgekaut, auf Eis gelegt, kaufen mit Baguette und ganz wichtig Zitronenmayonnaise. Und dann nur das essen. Und ich kann Krevetten poolen wie ein junger Gott, du. Ja, das ist toll.
Kannst du auch Krabben poolen? Oder das ist
die, nee, hast du schon mal Habe ich nie probiert. Wahrscheinlich ähnlich, oder?
Na, halt etwas mühseliger, weil die so wahnsinnig klein sind.
Ja.
Aber man sitzt so, das kenne ich auch aus meiner Kindheit noch, dass man so ein bisschen zusammensitzt. Meine Vorfahren waren Fischer auf der Nordsee. Nein, leider nicht. Aber tatsächlich bin ich eher in Norddeutschland groß geworden. Und dann setzte man sich so zusammen und poolte Krabben. Ja.
Wir haben die, meine Mutter hat die immer vorgepoolt, die Krevetten. Also sie hat immer so, es gab ja zwei Methoden. Es gibt diese riesige Schüssel von Krevetten auf dem Tisch. Mhm. Und dann nimmst du eine, isst eine und schmeißt den Abfall dann in diese Abfallschüssel und so weiter. Oder aber du machst es wie meine Mutter, die vorpoolt. Die poolt sich dann so 5 oder 6 Krevetten vor und isst die dann erst. Mhm. Damit sie nicht die ganze Zeit am Poolen ist. Was aber nur dazu führte, dass mein Bruder eigentlich die ganze Zeit meiner Mutter die gepoolten Krevetten vom Teller gegessen hat. Also meine Mutter hat, glaube ich, für 3 Leben Krevetten gepoolt jetzt schon.
Aber wie verhält sich das zum Beispiel bei Nudeln? Denn das nervt mich irre, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel mal Pasta bestelle mit Garnelen, dass die alle noch ungeschält sind. Das nervt mich.
Ja, dann musst du anfangen mit dem Messer und Gabel.
Warum? Nee, vor allem mit den, also ich esse sehr gerne mit den Fingern. Ich weiß nicht, isst du gerne mit den Fingern oder magst du das nicht so gerne?
Es gibt so 1, 2 Gerichte. Krevetten und Spare Ribs, glaube ich. Mhm. Sonst esse ich lieber mit Messer und Gabel. Auch Burger esse ich mit Messer und Gabel. Auch Pommes.
Aber nicht Sushi. Es gibt jemanden, der Sushi schneidet. Ja, ich kenne jemanden, der Sushi schneidet.
Nee, aber ich habe letztens mal Sushi bestellt. Es gibt ja das tolle, eine der vielen tollen Sachen an Berlin ist, dass man kulinarisch hier so abgedeckt ist, dass man sogar das völlige Anti-Ding Sushi nach Hause bestellen machen kann. Und das Sushi ist toll. Und ich habe da letztens mal keine Stäbchen zugeliefert bekommen. Hatte aber so Nigiri. Ja. Also die nicht in genau, das kannst du ja auch schlecht mit. Und ich hatte auch Sashimi, was du ja erst recht nicht mit den Fingern essen möchtest. Und da musste ich wirklich das mit Messer und Gabel essen.
Wir sind von den Nudeln, die, wo man dann das Besteck aus der Hand legen muss und dann macht man die Hände glitschig, weil man das habe ich nicht verstanden. Ist das Show?
Ist Show. Und ich finde vor allem, weswegen ich Garnelen, also Pasta mit Garnelen im Restaurant nicht mehr bestelle, du kriegst da irgendwie so eine Schüssel Pasta mit so 2 Garnelen drauf, wo ich denke, nee, dann können wir es auch direkt lassen. Dann gib mir einfach das Barilla-Glas mit Pesto, dann baller ich mir da Pesto drauf, aber diese beiden Alibi-Garnelen, das möchte ich wirklich nicht.
Ja. Und das ist zum Beispiel für mich auch das Argument, warum ich selten in Restaurants Spargel bestelle zur Spargelzeit, weil ich das eine Frechheit finde, dass man da nur 5 oder 7 Stangen kriegt. Weil wenn man Spargel isst, dann will man, oder bist du nicht so ein Spargelfreund? Du guckst so, was passiert denn jetzt?
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hören Toast Hawaii und das ist ein Geständnis von Sophie Passmann. Ich verachte Spargel. Ich verstehe auch die Spargelgeilheit der Deutschen nicht. Spargel schmeckt süß. Wahnsinnig mühsam zu schälen, schmeckt nur mit Soße und Dess.
Hallo, der schält sich von selbst.
Genau.
Ritzi-Ratzi, na klar.
Na, Ritzi-Ratzi, Ruschi-Puschi.
Ja, ist wirklich
genau.
So.
Genau.
Es ist so.
Ja. Was ich an Spargel mag, ist alles außer den Spargel. Gib mir ein Stück Schinken mit Soße und Dess.
Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Ich finde, Spargel ist so ein also auch wie sofort alle in Deutschland völlig feucht im Höschen werden, nur weil Spargelsaison ist.
Spargel ist so, also so wie du es darstellst, ist der Spargel so das Yoga der Ernährung. Also so völlig polarisierend. Die meisten lieben es und manche hassen es dann aber auch richtig.
Ich finde diese seltsame, diese Kreidetafel-Aufregung in der BRD. So, wir haben wieder Spargel.
Ja.
Ich denke, beruhigt dich, Gisela, ist alles gut.
Nee.
Auch ich, wir alle kriegen Spargel, wenn wir wollen. Und dann auch so Spargel anessen, erstes Mal Spargel, dieses Jahr das letzte Mal Spargel. Leute, es ist einfach nur ein weiteres saisonales Gemüse.
Was bist du für ein schlechter Mensch? Hast du den noch nie gemocht?
Ich habe den noch nie gemocht. Ich kann den schon auch essen. Also wenn jetzt Spargel mir vorgesetzt wird, dann muss ich den nicht irgendwie zurückgeben
lassen.
Aber
die Begeisterung kannst du nicht nachvollziehen.
Also natürlich, man kann alles ertränken in einer Buttersoße.
Na. Und auch grünen Spargel nicht?
Grüner Spargel wiederum, das finde ich lecker.
Ach, guck mal.
Grüner Spargel schmeckt aber auch nicht wie dieser weiße Kackspargel. Ich schmecke einfach wie süßliches Holz.
Ich bin total erschöpft. Das ist, als wenn ich Sport mache mit dir.
Holz mit Süßstoff.
Holz mit Süßstoff.
So schmeckt Spargel.
Das ist eine Vollmeise.
Aber, um jetzt wenigstens eine aus meinem kleinen Wutanfall, eine schöne Sache rauszuziehen. Wir hatten eine wahnsinnig tolle Tradition in meiner Familie, die mich immer noch, wenn ich dran denke, wahnsinnig rührt. Wir haben ganz oft Spargel gegessen in der Spargelsaison. Das fand ich, wie gesagt, immer so okay. Aber als Kind habe ich das mitgegessen, so und so, und das war gut. Und mein Vater hat mir, bis ich 12 war, gesagt, die Spargelköpfe sind für Kinder giftig.
Oh, der ist ja gemein.
Und ich habe ihm, bis ich 12 war, oder 11 vielleicht, diese Spargelköpfe gegeben. Ich habe, bis ich 11 oder 12 war, nicht das erste Mal keinen Spargelkopf gegessen. Habe die immer meinem Vater gegeben und habe das auch nicht hinterfragt, weil er es mit einer so großen Ernsthaftigkeit gesagt hat. Weil sein Vater damals schon zu ihm immer gesagt hat, die Köpfe sind für Kinder giftig.
Wie gemein.
Und ich habe das dann irgendwann mal Freunden erzählt, also so Freunden aus unserem gemeinsamen Freundeskreis von meinen Eltern und mir und dann die Kinder und so alle zusammen Freundes. Und die fanden das so lustig und waren auch so schockiert, wie lange ich das geglaubt habe, dass ich heute eine Art gravierten Anstecker habe, einen besonderen Anstecker, auf dem hinten drauf graviert ist, die Köpfe sind für Kinder giftig.
Okay, aber dann versteht man das auch, dann kann man das auch als Küchenpsychologe besser einordnen. Da steckt ja ein ganz dickes Trauma dahinter.
Klar, das ist ein Riesentrauma.
Jetzt verstehe ich das überhaupt. Jetzt verstehe ich das.
Das ist ein Riesenthema.
Deine Antwort
auf
Spargel.
Jede Woche mit meiner Therapeutin spreche ich drüber, ich gehe schon wieder auf Spargel. Frau Passmann, wir müssen langsam über anderes sprechen. Nein, aber ich habe schon wieder davon geträumt.
So, wir kommen zu entweder oder.
Endlich.
Entweder oder. Spiegel oder Rühreier?
Oh, Spiegeleier. Dürfen wir das danach kurz darüber reden?
Ja, wenn du willst schon.
Es gibt nur einen Menschen in meinem Leben, der Rührei kann, das ich wirklich mag. Mit niedrig Hitze und viel Butter. Aber ich denke bei Rührei sofort an dieses gruselige Hotel-Rührei, wo so das Vollei aus dem Tetrapack so möglichst hart angebraten wird, dass es auch schon so bröckelig ist. Und Spiegelei ist für mich immer die sicherere Bank.
Okay, und Sunnyside-Up und...
Sunnyside-Up.
Ja.
Ja, meine Schwester ist die einzige Person, die ich kenne, die wirklich beidseitig gebratenes Spiegelei isst, weil die mag kein Eigelb. Was ist falsch? Ich will nicht schon wieder sauer werden. Entschuldigung.
Bitte nicht reinsteigen. Bier oder Wein, aber ich glaube, du sagst Wein.
Sehr tagesformabhängig, aber meistens Wein.
Mhm.
Rot so ein kaltes weißen? Bier ist schon mal geil.
Ja, roten. Roten oder weißen?
Weißen. Ich zögere so, weil ich bei Weißwein wirklich interessant finde ich gar nicht so viele Sorten. Also Riesling finde ich interessant, Auxerrois finde ich interessant, Grauburgunder manchmal. Und Rotwein ist eigentlich der Wein, zu dem ich immer greife, wenn ich abends mal ein Glas Wein trinke. Also weil der ist, ich habe viel weniger Ahnung von Rotwein. Fängt schon damit an, dass ich mich nur mit deutschen Weinen auskenne. Und es gibt mittlerweile tolle Rotweine aus Deutschland, aber Deutsche sind eher auch irgendwie durch die Böden und durch die Hitze und durch das Klima machen die bessere Weißweine. Und Weißwein ist direkt irgendwie eine Arbeit für mich. Dann probiere ich, woher kommt der? Der letzte Jahrgang war aber irgendwie spritziger. Und dann fange ich irgendwie an, wie so ein völliges Systemgewinner-Arschloch in meiner Bulltop-Küche zu stehen und zu sagen, da schmecke ich aber grüne Paprika raus. Und Rotwein ist für mich einfach nur entspannend.
Bist du immer mit Wein bevorratet?
Nicht viel. Ich habe keinen Weinkeller oder kein Weinregal. Ich habe immer so 3-4 Flaschen da.
Und wo stehen die?
Auf meinem Kühlschrank.
Und was steht da noch?
Eine Obstschale und ein altes Radio, das ich kaputt gemacht habe, das stand schon da, als ich eingezogen bin, was ich meiner Vermieterin noch nicht gesagt habe. Und falls ihr zuhört, das Radio ist kaputt gegangen.
Es steht da, es staubt zu, du benutzt es nie, aber es gehört irgendwie zur Küche dazu.
Ja.
Und in der Obstschale, was ist da drin?
Mandarinen, Äpfel, Bananen, die schwarz werden, weil ich immer Bananen kaufe, auch aus so einer Idee von, man muss ja auch mal ein bisschen gesund essen, da ist auch viel Kalium drin und dann lasse ich sie vergammeln. Himbeeren und Blaubeeren sind noch im Kühlschrank, esse ich gerne morgens mit meinem Haferbrei.
Was ist noch im Kühlschrank?
Ich arbeite mich hoch.
Ja.
Also nicht im Kühlschrank-Sinne, sondern der Qualität der Lebensmittel, die drin sind.
Ach so.
Ganz unten, ich habe immer so ein oder zwei Packungen sogar für Notfälle, diese Fertig-Tortellini. Es gibt so eine Sorte, eine Marke Fertig-Tortellini, die lecker ist oder schmeckt okay dafür, dass es fertige Tortellini sind. Dann habe ich immer so Tofu und zwar so einen besonderen Tofu aus so meinem Feinkostladen um die Ecke, weil der ist irgendwie mit so einem, da ist so eine Art von Alge drin, das ist wahnsinnig lecker und der schmeckt sogar roh, unbehandelt lecker. Dann habe ich auch echt mal so Scheiß wie Tofu-Würstchen oder sowas zu Hause.
Obwohl wir halten es fest, du bist keine Vegetarierin oder Pescatarierin.
Nee, Fleisch esse ich echt nur so geil zubereitet.
Aber du magst Tofu und so Sojaprodukte.
Ich mag das normale Tofu, an das man denkt nicht, also dieses farblose, harte, geschmacklose Tofu. Ich finde, das schmeckt nicht gut. Das ist auch, glaube ich, das ist so auch das Schlechteste, was man Vegetariern antun konnte, dass das als Tofu bekannt wurde. Es gibt aber wirklich gerade in Bio-Supermärkten fantastisches Tofu mittlerweile. Es gibt welches, das ist geräuchert, das ist sehr fest, aber sehr lecker, finde ich. Es gibt welches, das eben mit so einem speziellen, das ist fermentiert, das ist auch sehr lecker. Tempeh gibt es, das fermentiert ist. Das ist sogar noch viel gesünder als Tofu. Und es gibt eben diese besonders gewürzt mit Kräuter und Basilikum drin. Die sind noch ein bisschen fettiger, weil da halt Geschmacksträger dran sind. Als Geschmacksträger ist es da drin. Und eben diesen besonderen Algenpilz-Tofu. Und der ist wirklich köstlich. Das mag ich sehr gerne. Und dann habe ich da viel Wein drin und Sekt und so einen Scheiß. Ich habe immer alles für Negroni kalt gestellt. Eine Tetrapack Cranberry-Saft. Eine koffeinfreie Cola. Ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich koffeinfreie Cola trinke.
Gibt es auch nicht verzehrbare Dinge dort? Also sowas, weiß ich nicht, Medikamente. Früher hatte man da Filme drin. Manche Menschen packen ihren Nagellack da rein, sonst irgendwas.
Das ist eine Kindheitserinnerung. In unserem Kühlschrank stand, da wo normalerweise die Eier stünden, stand Nagellack.
Okay.
4 Millionen Farben, alle eingetrocknet. Nee, ich habe nur zwei Nagellacke, die lasse ich warm.
Deine Küche, die wir ja nicht wirklich kennen. Also du hast, ich gehe mal davon aus, dass du da einen klassischen rechteckigen Holztisch hast mit drei Stühlen.
Ja.
Drei Stühle?
Ja.
Oh, toll. Die aber nicht identisch sind, die nicht zueinander. Ja. Dann ist da der Kühlschrank, auf dem das leicht staubige, alles andere ist picobello sauber, aber dieses Radio, dieses alte Radio, das kriegt man auch nicht mehr so richtig sauber, weil das stand nicht nur schon von deinem Vormieter drin, sondern auch schon von der Vormieterin davor. Ja, so alt ist das Radio.
Das Radio heute entstaubt.
Ja? Ja.
Wirklich. Heute aufräumen.
Da stimmt doch irgendwas nicht mit mir. Dann ist da der Kühlschrank. Hast du das Gefühl, zu wenig Arbeitsfläche zu haben?
Überhaupt nicht. Nee, ist eine sehr schön geschnittene, großzügige Küche.
Gibt es etwas, das eine Fehlentscheidung, einen Fehlkauf, wie im Grunde das jeder kennt, dass man irgendwie so...
Muffinbleche. Ich habe als Kind, ich habe ja gesagt, dass ich eine sehr begeisterte und auch wirklich gute Bäckerin war. Ich habe wirklich richtig 2 Jahre ambitioniert gebacken und habe letztens mal wieder so aus einer beschissenen Corona-Lockdown-Laune heraus mir direkt zwei Muffinbleche gekauft, weil ich dachte, klar, auf die vielen, weiß ich nicht, auf die vielen Kindergeburtstage, auf die ich ja eingeladen werde, brauche ich ja dringend nicht 9, sondern 18 Muffins, die ich irgendwohin mitbringen muss. Und habe die bis heute nicht ein einziges... Ich habe auf einmal auch so gedacht... ich werde jetzt so ein Mensch, der auch mal so Frühstücksmuffins macht.
Aus Haferflocken?
Zum Beispiel, ja. Oder so jemand, der auch mal so zum Nachbarn welche vorbeibringt.
Ich habe in so einem Körbchen.
Ja, mit diesen beiden Muffinblechen habe ich mir eine ganz neue Identität bei Amazon bestellt. Und die habe ich noch nicht einmal benutzt.
Okay, aber wenn das dein einziger Fauxpas ist, wenn du so willst, also kein Entsafter, kein Sandwich-Toaster, kein Juicy-Maker, kein was weiß ich was, das ist alles okay. Oder irgendwelche fancy Pfannen oder so.
Ich habe sowas überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht anfällig für Gadgets. Ich habe das immer schon bei meiner Mutter gehasst in der Küche. Meine Mutter hat dann auf einmal so eine Anfälligkeit für so ein praktisches Schneidegerät, wo man Gemüse in gleich große Vierecke schneiden kann, in kleine Würfelchen oder irgendwie so einen neuen Toaster oder irgendwie auch so ein, auf einmal war auch so ein Ultraschallreinigungsbecken für Brillen stand in der Küche rum. Das habe ich immer alles gehasst. Ich hasse aber auch Krempel. Deswegen, ich habe keinen Sandwich-Toaster, ich habe noch nie darüber nachgedacht, einen haben zu wollen. Ich habe nicht mal einen Toaster und einen Wasserkocher, so sehr hasse ich Krempel.
Was?
Ja.
Das ist doch kein Krempel, das sind Essentials.
Ich habe wirklich sehr gerne wenig an meiner Küche rumstehen. Da steht ein Messerblock, da steht eine von diesen obligatorischen...
Und hast du dir die Messer selbst gekauft?
Oder? Zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ein selbstschärfenden Messerblock. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Lebensverändernd in der Küche. Dann habe ich da so, am Herd hat man doch meistens diese, irgendwie so ein Pöttchen, wo sie die ganzen... Suppenkellen und der Schneebesen und so dran steht.
Da so eine Leiste, die da an der Wand hängt, dass
nee,
man das
Leiste
gleich
nicht,
greifen
sondern
kann.
Sondern so ein wie so ein großes Glas oder irgendwie so ein Steingutpott.
Ah, das ist die andere Variante. Die einen haben so eine Chromstange, wo das so alles so eingehängt wird.
Ja.
Und du packst das alles mit den Köpfen nach oben in so ein großes Glas.
Ja. Und dann steht rechts am Herd stehen so kleine Tellerchen, weil das habe ich auch von meiner Mutter gelernt. Das Praktischste der ganzen Welt ist am Herd. Einen Teller zu haben, wo du die Suppenkelle drauf ablegen kannst oder irgendwie ein Stück Lorbeer, was du rausgezogen hast, irgendwo raus. Mhm. Und sonst ist da nicht mehr viel.
Falafel oder Gyros?
Gyros.
Mit allem?
Mit Zwiebeln, mit Soße.
Mit allem.
Mit Herzkranzgefäßerweiterung.
Pizza oder Burger?
Pizza, definitiv. Burger finde ich wirklich überschätzt.
Und du isst sie mit Besteck, das ist echt irre, da habe ich gar nicht drauf. Aber gut, Gyros oder Pizza?
Oh, Pizza. Ah, Gyros-Pizza.
Oh Gott, und ich glaube, es gibt es sogar.
Ich habe einmal mit dem Döner-Pizza gegessen. Ich glaube, es hat mir, und zwar als Teenagerin, und ich glaube wirklich, es hat mir 3 Lebensjahre gekostet, geklaut.
Gott.
Pizza.
Süßes oder salziges Popcorn?
Gemischt.
Ja, ich auch.
Ja.
Super. Habe ich aber auch erst spät entdecken müssen, durch einen Fehler, durch eine kaputte Maschine. Und ich dachte... Das ist ja großartig. So wurde, glaube ich, auch Frotte erfunden. Durch eine Maschine, die Schlaufen zog, die kaputt war. Und plötzlich dachte man so, huch, das ist aber ganz schön weich mit diesen ganzen Flauschen hier.
Ist Frotti einfach gezogene Fäden nach oben?
Ja.
Das ist ja nicht, war das ja nie. Das
also meine ich, glaube, ich habe das in meinem Studium so gelernt. Ja.
Was hast
ich glaube,
du studiert?
Das ist es. Marketing und Kommunikation.
Aber gut, dass du jetzt was Nützliches machst. Podcasts.
Das ist ein Foodcast. Essen ist ganz wichtig für die Seele. Ist es, oder? Findest du nicht auch?
Ja, ja,
ja. Ja, es ist so wichtig.
Ich habe auch Schwierigkeiten mich wirklich anzufreunden oder gar in eine romantische Beziehung zu gehen mit Menschen, die so gar keinen Wert auf Essen legen. Mhm. Weil das so viele Aktivitäten ausschließt, allein schon dieses heute Abend einfach, da geht's ja gar nicht um irgendwie besonders oder toll essen, allein dieses, oh, ich kaufe heute Abend irgendwie cooles Brot und wir machen irgendwie, ja, ist mir egal. Wie kann dir das egal sein? Ja. Da gibt's so wenig Gemeinsamkeiten, oder andersrum, es kann Gemeinsamkeiten geben, aber so eine ganz große, wichtige Sache ist quasi raus, dass ich habe auch keine Leute in meinem Leben, die nicht gerne gut essen.
Kuchen oder Torte?
Torte.
Marmelade zum Käse, ja oder nein?
Ja, ja. Ich hab gestern noch gegessen.
Mhm. Grüne oder schwarze Oliven?
Grün.
Ketchup oder Mayo?
Ah, gemischt. Rot-Weiß.
Mate oder Kaffee?
Kaffee. Das Erste, was ich morgens zu mir nehme.
Fisch oder Fleisch?
Fisch.
Süß oder sauer?
Süß.
Süß oder salzig?
Salzig.
Salzig oder sauer?
Salzig.
Gut. Und wenn es ein Lebensmittel gibt, von dem du nicht genug bekommen kannst und dass du, wenn es meinetwegen auch nicht so unvernünftig wäre, jeden Tag unendlich oft essen würdest, was wäre das?
Rittersport Knusperkeks.
Okay.
Damit hat man sich schon mein Herz gekauft.
Hast du die denn zu Hause oder weißt du hast die nicht, weil wenn du sie hast, ist sie gleich wieder weg?
Hab ich nicht zu Hause. Es gab eine Zeit lang, wo in meinem privaten Umfeld, um mir eine Freude zu machen, jedes Mal Rittersport Knusperkäse gekauft wurde. Irgendwann gesagt habe, wir können das machen, aber dann habe ich Diabetes Typ 2 in 3 Wochen.
ja.
Und ich könnte sie jeden Tag essen.
Ich hatte das mal mit derselben Marke Nougat. Und ich habe den Kioskbesitzern in meiner Umgebung in Hannover, also das waren so 3 Bütchen heißt es ja auch. Ich bin irgendwann zu denen gegangen und habe denen ein Verkaufsverbot erteilt. Und habe auch gesagt, wenn sie mich als Kundin nicht verlieren wollen, verkaufen sie mir die nicht mehr.
Hattest du so nächtliche ich fahre da jetzt noch hin und kaufe ganz viele und dann noch einmal essen? Oder?
Nee, gar nicht so. Aber wenn ich dran vorbei, das war so, ich hätte davon nicht ein Stück oder zwei oder ein Riegel essen können, sondern wenn die eine bestimmte Temperatur hat, wenn Nougat-Schokolade eine bestimmte Temperatur hat, dann ist das so, das ist wie so ein toter Winkel. Dann kann ich nicht aufhören. Dann muss ich weiter. Wahrscheinlich würde ich dann, irgendwann würde ich umfallen und Menschen würden mich aufheben und würden sagen, was machen wir mit der Frau? Und ich würde ins Krankenhaus kommen und würde mir den Bauch aufschneiden. Und da wären 12 Kilo Nougat-Schokolade drin. Weil ich habe auch kein Sättigungsgefühl dann. Ich möchte immer weiter essen. Zimmerwarme Nougat-Schokolade.
Und zum Schluss das Dessert.
Finale, das Dessert. Was kommt nach dem Essen? Also, wir sind jetzt entweder bei Freunden eingeladen oder in einem Restaurant und du hast die Wahl. Käseplatte, Crème Brûlée, Tiramisu, irgendein leckeres, süßes Dessert und Kaffee oder Espresso, Cappuccino. Was würdest du nehmen? Schnaps?
Ein Espresso und ein Schnaps, eine Zigarette und definitiv kein Creme-Dessert. Ich finde, Creme-Desserts nach dem Essen sind mir wirklich zu krass. Ich kann aber komischerweise, das ist glaube ich mein toter Winkel, so eine französische Schokotarte ist für mich quasi nichts, was in meinen Magen kommt. Also ist so, das könnte ich nach dem mächtigsten Essen noch essen.
Mhm.
Am liebsten eine französische Schokotarte mit einer Vanillesoße, ein Espresso, eine Zigarette und Schnaps.
Jetzt kenne ich dich wirklich ein bisschen besser, das ist so.
Ja, ich habe auch gerade schon überlegt, dass ich auch über Sachen nachgedacht habe, gerade über die ich seit Jahren nicht mehr nachgedacht habe.
Gut. Hast du jemals Toast Hawaii gegessen?
Ja, als Kind. Für mich so ein richtiges Antigericht. An dem ist einfach alles falsch.
Danke, dass du trotzdem gekommen bist.
Klar.
Diese Episode wurde unterstützt von Dr. Oetker.
Toast Hawaii ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentinnen Kate Kubel und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Mia Becker. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.